Jesus verheißt den Heiligen Geist und den Frieden. Johannes Evangelium Kapitel 14, Abvers 15. Der Herr Jesus spricht: Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Ischariot, zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater. Denn mein Vater ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt, und in mir hat er nichts. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie mir es der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, Jesus verheißt den Heiligen Geist und den Frieden. Er steht kurz vor dem Weggang. Es ist der letzte Abend, den er mit seinen Jüngern verbracht hat in dieser Gemeinschaft vor der Kreuzigung. Und es sind Abschiedsworte des Herrn. Wir befinden uns jetzt mitten in der sogenannten Abschiedsreden. Und der Herr Jesus gibt ihnen vieles mit, was sie brauchen, um das zu verstehen, was geschieht am Kreuz und dann auch in der Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkunft. Und er verheißt ihnen vor allem den Tröster, den Beistand, nämlich den Heiligen Geist, sodass sie nicht als Waisenkinder allein zurückbleiben müssen. Und auch wir als Christen heute, in uns wohnt, wenn wir wirkliche Christen sind, durch die geistliche Wiedergeburt, in uns wohnt der Heilige Geist. Deshalb ist es ganz wichtig, auch für uns heute und bis der Herr wiederkommt. Wir werden nun Vers für Vers dieses Wort Gottes betrachten. Liebt ihr mich, so oder dann haltet meine Gebote. Heute wird oft gesagt, ja, die Liebe Gottes, das ist so allgemein, da müssen wir nicht mehr so streng sein und die Gebote Gottes halten. Da wird dann das Gebot Gottes gegen eine falsch verstandene Liebe gestellt. Gerade auf den Apostel Paulus beruft man sich, der ja sagt, wir werden nicht durch das Gesetzeswerke gerettet, sondern allein durch den Glauben oder durch den Glauben ohne das Gesetzeswerke, so steht es wörtlich in Römer 3,28. Aber das ist missverständlich. Ja, die Werke des Gesetzes, des mosaischen Gesetzes, können uns nicht retten. Die halten uns den Spiegel vor, dass wir verloren sind, dass wir einen Erlöser brauchen. Aber es gibt andererseits auch kein gesetzloses Christentum. Als Christen tun wir nicht mehr die Werke des Gesetzes, sondern die Werke des Glaubens, die identisch sind mit der Frucht des Geistes, gemäß Galaterbrief Kapitel 5, Verse 23 folgende. Eine Stelle möchte ich lesen, gerade aus dem Römerbrief, der ja vom Apostel Paulus verfasst wurde,
Weil ihm wird ja immer wieder gesagt, gerade da steht ja allein durch den Glauben oder durch den Glauben, das allein hat Luther hinzugesetzt, aber sinngemäß passt es in Römer 28. Aber im gleichen Römerbrief steht Folgendes, und das wird oft übersehen, in Kapitel 13, Verse 8 bis 14. Das ist praktisch genau das Gleiche, was der Herr Jesus hier sagt. Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Und jetzt wird hier in Römer 13, ab Vers 8, das erklärt. Da steht, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Genau, was der Herr Jesus sagt. Den Herrn lieben, und dann kommt ja auch gleich im Johannesevangelium auch einander lieben. Das kommt ja auch noch ausführlich. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, also die 10 Gebote in ihrem Sinn, die werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Also wenn wir wirklich den anderen lieben, dann werden ihm nichts Böses tun. Und deshalb leben wir gemäß dem Gebot Jesu Christi, das Gute zu tun. Das, was bei Gott gut ist, in Gottes Gebot. Und dann heißt es noch weiter, Römer 14, und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Nehmt den Schwachen im Glauben an und so weiter. Ja, wenn ihr das lest, gerade in den Briefen, am Ende sind immer diese Gebote des Herrn Jesus Christus, des neuen Bundes, ausführlich dargestellt. Und es geht immer um die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Nicht um äußere Ordnungen, die waren im mosaischen Gesetz wichtig, auch die Tempelgesetze, die hatten ihren Sinn als Vorschattung auf das Opfer Jesu, aber im Herrn sind sie erfüllt. Und für uns gilt es jetzt, ihm zu gehorchen, auch was die ganz konkreten, lebenswichtigen und lebensrettenden und lebensbewahrenden Gebote angeht. Die 10 Gebote etwa oder in der Bergpredigt, was der Jesus und alles auch da gesagt hat. Es gibt also keine gesetzlose Nachfolge. Die Liebe Gottes, die in unserem Leben wird in den Geboten konkret. Also nochmal, dass nicht falsch verstanden wird, wir werden nicht gerettet durch das Halten der Gebote, sondern durch den Glauben, aber aus dem Glauben fließt die Frucht des Geistes. Und werden die Werke des Glaubens getan, nicht die Werke des Gesetzes, die Werke, die aus dem Glauben strömen. Die Liebe, die in der Tat zur Auswirkung kommt. Was der Herr Jesus auch am Ende der Bergpredigt sagt. Ihr sollt dein Haus auf Fels bauen und nicht auf Sand. Und das ist der, der den Willen Gottes tut, es nicht nur im Munde führt. Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jetzt kommt das große Thema des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Vater sendet den Sohn in die Welt zur Erlösung und von uns Menschen zur Sühnung unserer Sünden am Kreuz auf Golgatha und zur Überwindung des Todes durch die siegreiche Auferstehung. Und als der Herr Jesus zum Himmel gefahren ist, sendet er 10 Tage später den Heiligen Geist beim Pfingstereignis in Jerusalem. In Apostelgeschichte 2 wird es beschrieben. Und das ist die Erfüllung dieses Verses 16 in Johannes 14. Ich will diesen Beistand euch geben. Parakletos steht hier im Griechischen. Das heißt wörtlich der Herbeigerufene, der Beistand, der Tröster. Man kann auch sagen Mittler, Helfer, Fürsprecher. Viele Funktionen dieser Heilige Geist hat. Wir sollen hier nicht auf diese sensationellen Dinge starren, die auch in der Bibel zum Teil beschrieben sind. Aber das hat eine Bedeutung eben gerade auch als Zeichen, dass das Heil jetzt auch zu anderen Völkern gegangen ist. diese übernatürlichen Ereignisse, die mit dem Heiligen Geist zusammenhängen, das kann man nicht einfach wiederholen in der Gegenwart. Dann, wenn eine neue Volksgruppe erreicht wird mit Evangelium, dann kann Gott auch wieder ein Sprachwunder schenken. Aber da gehört es hin. Und wenn es in der Gemeinde auftreten sollte, dann muss es übersetzt werden. Das darf niemals unerklärt, unübersetzt praktiziert werden, diese sogenannte Sprachen- oder Zungenreden. Weil sonst ist es ein falsches Sprachenreden, ein dämonisch oder psychisch geprägtes Geplapper, das nicht vom Geist Gottes, sondern von anderen Mächten stammt. Der Heilige Geist, der wirkliche Heilige Geist, schenkt Kraft, um Frucht zu bringen, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter, was im Galaterbrief Kapitel 5 steht. Und er schenkt Kraft dadurch, die Gebote des Herrn Jesus zu halten. Es ist, wie in Vers 17 steht, der Geist der Wahrheit. Und die Welt kann ihn nicht empfangen, weil sie in der Lüge lebt, im Machtbereich des Fürsten der Finsternis ist, des Satans. Die Welt, damit ist jetzt in dem Sinne jetzt die gottferne, der Sünde verfallene Welt gemeint, nicht die Schöpfung Gottes, die zwar auch gefallen ist, aber die wir genießen dürfen, wo jetzt nicht alles Sünde ist, natürlich. Herrliche Schöpfung, Vogelgesang hören wir auch heute wieder. Darauf dürfen wir uns wirklich freuen. Es blüht jetzt auch immer mehr, wenn er hinausschaut. Aber hier ist mit Welt dieser gottfeindliche Kosmos gemeint, der Menschen, die in der Sünde bleiben wollen, abgesondert von Gott und in diesen ganzen Untaten weitermachen möchten. Eine solche Welt, die unter der Macht Satans steht, kann den Geist der Wahrheit nicht empfangen, und zwar deshalb, weil sie ihn nicht beachtet und nicht erkennt. Sie wollen selber in ihren Sünden weitermachen und ohne Gott werden sie zugrunde gehen. Aber diejenigen, die den Herrn annehmen, in ihr Herz nehmen, sie erkennen ihn. Und zwar den gesamten Gott als Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und der Heilige Geist bleibt in den echten Jüngern, aber vorher ist er bei ihnen. Auch im Alten Testament gab es schon Situationen, wo der Heilige Geist über Propheten kam, der war bei ihnen. Aber jetzt steht hier noch mehr im Neuen Testament und er wird in ihnen sein. Wörtlich steht hier, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch, so wie es auch schon im Alten Testament war, und wird in euch sein. Das ist noch mehr. Jetzt ist wirklich die geistliche Wiedergeburt im Neuen Bund. Auch im Alten Testament konnten die Menschen gerettet werden. Sie konnten den Geist empfangen. Aber jetzt ist er bleibend in ihnen, im Neuen Bund. Außer, wenn Menschen den Geist Gottes dämpfen oder betrüben durch Sünde, die nicht bereut wird, die dauerhaft festgehalten wird, dann zieht sich der Geist Gottes wieder zurück. Und die Bibel spricht sehr realistisch von der Möglichkeit des Abfallens von Gott, etwa in Hebräer 6 oder Hebräer 10. Vers 18. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Die Jünger könnten jetzt ja verzweifeln. Unser Meister geht, der lässt sich kreuzigen, der geht ans Kreuz, der ist jetzt weg. Aber er sagt jetzt schon, ich werde euch diesen Tröster senden. Und er wird bleibend bei euch sein und in euch wohnen. Und wenn er sagt, ich komme zu euch, dann meint er erstens auch die Auferstehung, dass er wieder als Auferstandener erscheint. Aber dann, wenn er zum Himmel gefahren ist, kommt er eben als Heiliger Geist. Man kann ja Gott auch nicht auseinanderreißen. Es ist ein göttliches Wesen in drei Personen. Also wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann wohnt auch Jesus in dir. Und auch Gott selber durch seine Kraft und Weisheit und Macht. Nicht, dass wir Gott sind, aber es ist die Gemeinschaft mit dem Herrn. Gemeinschaft heißt, dass wir unterschieden sind von Gott, aber dass Gott durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt. Das ist ein Unterschied. Denn er kann uns auch wieder verlassen, wie ich schon gesagt habe, durch bewusst festgehaltene und nicht unter das Kreuz gebrachte Sünde. Versteht ihr das? Also Gemeinschaft heißt gerade nicht mystische Identifikation oder Verschmelzung, sondern da bleibt ein Unterschied und doch ist er in uns als Gemeinschaft mit uns. Vielleicht nicht so leicht zu verstehen. Die Mystiker, die wollen ja Gott und Mensch verschmelzen, dass wir selber wie Götter werden. Aber wir sind nicht Gott. Gott ist Gott, der Mensch ist Mensch, aber Gott kann durch den Heiligen Geist in uns Wohnung haben und uns stärken, nach seinen Geboten zu leben. Das ist der Unterschied. Und viele Richtungen verstehen das nicht oder wollen es nicht verstehen und sagen, ihr werdet Gottmenschen. Es gibt da so eine Sekte, die nennt sich die Gemeinde. Da wird dieser Unterschied zwischen dem Geist Gottes und dem Geist des Menschen durchbrochen. Der Geist des Menschen verschmilzt da geradezu mit dem Geist Gottes und sie sehen sich so als Gottmenschen. Witness Lee war der Begründer dieser Richtung. Weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Und so gibt es ähnliche Gruppierungen, die da auch entweder das falsch verstehen oder eben bewusst verfälschen. Also wo der Unterschied zwischen Mensch und Gott nicht klar gewahrt wird, da entstehen mystische Missverständnisse. Mystik heißt praktisch sich versenken und eins werden mit der Gottheit, aber so, dass die Unterschiedenheit nicht mehr gewahrt ist. Dass der Mensch selber Gott würde, aber das geht nicht. Aber Gott kommt zu uns und wohnt in uns. Und dadurch gibt er uns Anrecht, im Himmel auch ewig bei ihm zu sein. Nicht, dass wir Gott werden, aber wir sind bei ihm. Wir werden ihn schauen von Angesicht zu Angesicht, aber wir werden nicht identisch mit ihm sein. Ist doch ganz wichtig, diesen Unterschied festzuhalten. Ja? Verständlich? Wichtiger Aspekt, ja, wichtiger Punkt. Also in euch heißt gerade nicht, dass ihr selber das seid. Okay, also, dann Vers 19. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, sagt Jesus. Aber ihr seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Diese kleine Weile verstehe ich so, das ist jetzt, sind jetzt die Stunden, wo sie zusammen sind. Und dann wird er noch gekreuzigt und dann begraben und dann seht ihr ihn nicht mehr. Aber die Welt sieht ihn dann nicht mehr. So steht es da, genau lesen. Ja. Ihr aber, die Jünger, seht mich. Warum? Weil er ihnen erscheint. Der Herr Jesus ist zu allermeist seinen Jüngern erschienen. Nicht den Pharisäern und Schriftgelehrten und Hohepriestern, die ihn gekreuzigt haben oder den Römern. Nein, denen ist er nicht erschienen. Es gibt wenige Ausnahmen. An wen denke ich? Zum Beispiel sein ungläubiger Bruder Jakobus, der zur Lebzeit nicht an ihn geglaubt hatte, und auch Judas, hieß auch, glaube ich, ein Bruder, wenn ich es jetzt richtig weiß. Und auch Saulus von Tarsus, dem hat er sich in besonderer Weise offenbart als einer unzeitigen Geburt, praktisch der Letzte, dem er als der Auferstandene erschienen ist, vor Damaskus in Apostelgeschichte 9 ist es, ja, glaube ich, wo das beschrieben wird. Ich habe mir jetzt nicht alle Stellen aufgeschrieben. Aber jedenfalls, aber sonst sind es praktisch die Jünger. Sie waren versammelt im geschlossenen Raum. Der Jesus trat durch die Türen, nicht durch die Türen, durch die Wände zu ihnen. Er brauchte keine Tür mit seinem Auferstehungsleib. Und auch am See ist er erschienen, den Emmaus-Jüngern ist er erschienen. Mehr als 500 Männern auf einmal. Wenn man annimmt, dass auch Frauen dabei waren, sind es bestimmt über 1000 Menschen gewesen. Und die waren alle bereit, in den Tod zu gehen für diese Botschaft, der Herr ist auferstanden, weil er ihnen wirklich leibhaftig, wahrhaftig erschienen ist. Weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Jesus sagt ja in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben, der an mich glaubt, der wird leben und nie mehr sterben. Ich fasse das zusammen. Und in 1. Korinther 15, das ist geradezu das berühmte Auferstehungskapitel, wo auch die Zeugen, aber hier nur Männer aufgelistet sind, weil nur sie Zeugenrecht hatten, aber wir wissen, die ersten Zeuginnen waren Frauen. Es wird in Evangelien berichtet, die Zeuginnen des auferstandenen Herrn, etwa Maria Magdalena, aber auch andere. Und in 1. Korinther 15, ab Vers 20, da wird deutlich, was das heißt, weil ich lebe, sollt auch ihr leben, nämlich ewig leben, wenn ihr meine Jünger seid. 1. Korinther 15, ab Vers 20. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Das heißt, der Erstling derer, die nie mehr sterben, ewiges Leben haben. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, nämlich durch Adam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen, nämlich Christus. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft, also bei der Entrückung, ja. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Und so weiter. Ja, also wir lesen es in 1. Korinther 15. Kann ich jetzt nicht ausführlich lesen, wegen der Zeit. Jetzt Vers 20. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Der Herr Jesus hat schon mehrfach davon geredet, dass er im Vater ist und der Vater in ihm. Das haben wir schon die letzten Tage immer wieder gehört. Und jetzt geht es aber einen Schritt weiter, nachdem der Heilige Geist jetzt verheißen ist und kommen wird. Jetzt heißt es, ihr in mir. Dadurch den Heiligen Geist wird ermöglicht die Gemeinschaft mit Jesus Christus, mit Gott. Indem der Geist Gottes in uns wohnt, gemäß Johannesevangelium Kapitel 3, ihr müsst von Neuem oder von oben geboren werden, durch den Geist Gottes, durch Wasser und Geist. Wasser ist das reinigende Wasserbad des Wortes Gottes und der Geist Gottes ist der Heilige Geist, die geistliche Erneuerung und Wiedergeburt. Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Hier wird nochmal betont, wer die Gebote festhält und befolgt, nicht nur auf den Lippen führt, der ist es, der mich liebt. Da möchte ich euch eine kleine Geschichte bringen, aus dem katholischen Bereich ist das überliefert. Ein frommer Mönch, der hieß Filippo Neri und lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts in Rom. Er war nicht nur wegen seiner Gelehrsamkeit bekannt, sondern auch wegen seiner Demut und Bescheidenheit. Er war weit und breit geliebt und geehrt wegen dieser Eigenschaften. Und er bekam einmal vom Papst den Auftrag, er solle ein Kloster besuchen. Die Äbtissin, also Leiterin in diesem Kloster, stand in dem Ruf, eine Heilige zu sein und Wunder tun zu können. Nun, dieser Mönch, Filippo Neri, wollte sehen, ob da etwas Wahres dran ist an dem Gerücht. Bestaubt und beschmutzt kam er nach langer Reise im Kloster an und dort wurde er als Abgesandter des Papstes freudig empfangen. Oh, ein Abgesandter des Papstes, und da haben sie Großes erwartet, ja. Nun stellte er diese Äbtissin, diese Leiterin des Klosters, auf die Probe. Als er Platz genommen hatte, näherte sich ihm diese Frau und sie erwartete ein Lobeswort für ihre Verdienste, eine Heilige, die Wunder tut und so weiter. Was tat Filippo Neri? Er deutete auf seine schmutzigen Schuhe und sagte, ich bitte dich, zieh mir die Schuhe aus und reinige sie. Sagte er zu dieser Heiligen, die Wunder tun konnte, angeblich. Ja. Was geschah? Was denkt ihr? Was hättet ihr getan? Ja, das ist eine Überwindung, ja. Da kommt so, wie auch bei uns immer wieder, der alte Adam, die alte Eva hoch. Wenn sie jetzt wirklich eine Heilige gewesen wäre, hätte sie das sehr freudig gemacht. Aber was tat sie? Empört wandte die Äbtissin sich ab. Wie kann der sowas von mir verlangen? Ich bin doch eine Heilige. Ja. Filippo aber, ohne ein Wort weiter zu sagen, verließ das Zimmer, bestieg sein Maultier und kehrte zum Papst zurück. Sein Bescheid lautete, sie ist keine Heilige. Und da fragte ihn der Papst, wie konntest du das so schnell herausfinden? Die Antwort, sie ist nicht demütig und kann nicht dienen. Ja gut, auch wenn das jetzt aus dem katholischen Bereich stammt, ja, wir wissen ja, da ist viel Fragwürdiges auch mit diesen katholischen Heiligen. Aber da ist doch eine lehrreiche Pointe in dieser Begebenheit. Echte Heiligkeit auch in unserem Leben. Wir sind ja alle Heilige, wenn wir Christen sind, abgesondert von der Welt, heilig dem Herrn, also nicht nur spezielle Menschen. Nach evangelischem Verständnis sind wir hoffentlich alle, die wir hier sind, heilig. Ich wünsche es jedem von uns. Aber wir sehen auch oft, wie schnell wir versagen. Und ja, wir sollten wirklich beten, dass der Herr Kraft schenkt. Er wohnt ja in uns durch seinen Geist. Immer wieder in der Heiligung zu leben, zu wandeln, einander zu vergeben, wie wir es auch heute schon getan haben. Also, deshalb steht hier, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt, sagt der Herr Jesus. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Also, da steht ganz klar, wer Jesus nicht liebt, der wird von Gott, dem Vater, auch nicht geliebt. Da muss ich sagen, wenn das hier so steht, arme Muslime, arme Buddhisten, arme Hindus, arme Shintoisten, arme Schamanen. Ja, ich weiß nicht, wie viele davon Jesus lieben, vielleicht als Prophet noch so verehren im Islam, aber lieben als den, der sein Leben hingibt zur Sühnung unserer Sünde. Hier steht klipp und klar, wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 21. Und weiter heißt es, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Hier steht aber auch, wer Jesus nicht liebt, der wird auch Jesus nicht verstehen. Nur durch die Liebe verstehen wir Gott. Philipp Melanchthon, der ging in meiner Heimatstadt Pforzheim zur Schule, er stammt aus Bretten, sagte einmal sinngemäß, Gott erkennen heißt ihn anbeten. Wir können Gott nur erkennen, wenn wir ihn anbeten. Und anbeten tun wir ihn nur, wenn wir ihn lieben und wenn wir seine Liebe erkennen und wiedergeben. Also die ganzen Bibelkritiker und Ungläubigen und so weiter, die können Gott und sein Wort nicht wirklich verstehen, weil hier die Liebe fehlt. Die Dämonen werden auch nicht gerettet. Sie glauben zwar und zittern, ja, sie wissen sogar, dass es Gott gibt, aber sie lieben ihn nicht. Sie wollen selber wie Gott sein. Die Dämonen, Satan, die gefallenen Engel. Sehr tief, was wir heute hier lesen. Da spricht Judas, nicht der Iskariot, zu ihm. Ich glaube, der wird auch als Thaddäus manchmal bezeichnet. Er hat verschiedene Namen, dieser Judas, dieser Jünger. Es gab ja zwei Judas im 12-Apostelkreis. Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Was kommt aus dieser Frage zum Vorschein? Er will, dass Jesus sich jetzt offenbart als der Messias der ganzen Welt. Ja, dass er jetzt seine Herrschaft antritt. Das haben sie doch erwartet. Die wollten mit ihm regieren auf den 12 Thronen. Ihr wisst ja noch diese Frage, diese Hochmut. Wer wird zu deiner Rechten sitzen? Und dann sagt er, das steht euch nicht zuzufordern. Ja? So wie es der Vater zuteilt. Unglaublich, aber so sind wir Menschen. Wir können sehr demütig sein, aber so im Inneren will man doch mit Christus regieren. Wir freuen uns schon aufs tausendjährige Reich, wenn wir mit dem Herrn regieren. Wenn man ganz ehrlich ist, vielleicht schon, ja. Aber der Herr führt uns immer wieder auf den Boden zurück. Sie wollten auch Hütten bauen bei der Verklärung, aber die Zeit war noch nicht. Jetzt geht es erst ins Leidenstal hinab. Ohne Kreuzigung keine Auferstehung. Ohne Lebenshingabe kein Sieg über den Tod. Judas will also, dass sich Jesus der Welt offenbart, nicht nur den Jüngern. Das ist ja nur so ein kleiner Kreis hier im Zimmer, ja, was soll das? Aber wir wissen, dass dieser Kreis sehr effektiv war später. Nicht? Von diesen wenigen Jüngern ist das Evangelium über die ganze Welt gelaufen. Weil Gott es bestätigt hat, beglaubigt hat und weil es die Wahrheit ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, er geht gar nicht auf diese Sache ein mit der Welt, sich der Welt offenbaren. Er spricht zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Es geht um dich persönlich, dass du, dass ich, dass wir das Wort des Herrn befolgen. Nicht, dass die Welt jetzt ihn und dann vielleicht auch uns anjubelt als neuen Regenten, sondern dass wir treu sein Wort befolgen, auch im Kleinen. Auch wenn wir eine kleine Gruppe sind und nicht die Tausende uns zujubeln, sondern die Einzelnen im Gehorsam sind. Das ist der richtige Weg, ja? So der schmale Weg. Wir haben unsere Zeitschrift auch ganz bewusst benannt, der schmale Weg, Orientierung im Zeitgeschehen. Weil viele sind heute auf dem breiten Weg. Und auch wir müssen immer aufpassen, wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Das Wort ganz treu da befolgen, danach leben. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist eine große Verheißung. Das heißt auch wieder dauerhaft im menschlichen Herzen wohnen. Und andererseits sehen wir auch, wenn die, da wo jetzt der Herr im Herzen wohnt, Wohnung macht im Herzen, da werden wir einmal Wohnung bei ihm im Himmel haben. Jetzt wohnt er in uns und dann wohnen wir einmal bei ihm. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, haben wir schon gehört im Johannes-Evangelium. Ich möchte euch an der Stelle mal vorlesen, was über die ersten Christen überliefert ist, geschrieben wird. Das neue Volk der Christen. Und das war ein athenischer Autor, Aristides. Ich weiß nicht, ob er ein Christ war. Aber jedenfalls schrieb er einen Brief an den Kaiser Hadrian. Der regierte 117 bis 138 nach Christus. Und das ist ein schönes Zeugnis, was er den ersten Christen ausgestellt hat. Er schrieb Folgendes. Die Christen kennen Gott und vertrauen ihm. Sie vergeben denjenigen, die sie unterdrücken und machen sie zu Freunden. Sie tun ihren Feinden Gutes. Ihre Frauen halten die Ehe rein. Ihre Töchter sind sittsam. Sie lieben einander. Sie weigern sich nicht, den Witwen zu helfen. Wenn sie einen Fremden sehen, nehmen sie ihn auf und freuen sich über ihn wie über einen Bruder. Wenn jemand unter ihnen arm oder bedürftig ist, dann fasten sie 2 oder 3 Tage, um ihn mit dem Nötigen versehen zu können. Sparen sich's am eigenen ab, ja. Sie gehorchen den Geboten ihres Messias gewissenhaft. Jeden Morgen und zu jeder Stunde loben und danken sie Gott für seine Güte. Alles Schöne in der Welt rührt von ihnen her. Aber sie reden nicht öffentlich von ihren guten Taten, sondern nehmen sich in Acht, dass sie von niemandem bemerkt werden. Also sie sind auch bescheiden und demütig. Das ist in der Tat ein neues Volk und es ist etwas Göttliches an ihnen. So also der athenische Autor Aristides im 2. Jahrhundert nach Christus. Ja, ist eine Frage dazu, oder?
Nee. Wir haben uns nur angeguckt und wahrscheinlich gedacht, wow.
Ja, da freut man sich. Ja, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Jetzt kommt aber wieder der Gegensatz, wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht meins, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Also Jesus handelt ganz im Auftrag seines göttlichen Vaters. Dies habe ich zu euch gesprochen, sagt er weiter, während ich noch bei euch bin. Damit sie einfach jetzt gestärkt sind und vorbereitet sind auf das, was kommt. Nachher haben sie es dann alles verstanden, aber da, wo er es gesagt hat, haben sie vieles noch missverstanden. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist eine sehr wichtige Stelle, nämlich für die Entstehung des Neuen Testaments. Der Herr Jesus hat ja selber nichts aufgeschrieben, zumindest gehen wir davon aus, was hier im Neuen Testament steht. Er hat gelehrt, mündlich, wie ein Rabbiner, und die Jünger, die Apostel und die Apostelschüler haben es dann aufgeschrieben. Haben sich vielleicht Notizen gemacht, wie auch immer. Man konnte ja schreiben, schon lange, schon Jahrtausende vorher konnte man schreiben, schon die Patriarchen konnten auf Tontäfelchen schreiben und dann Papyrus, Pergament. Aber sicherlich auch vieles dann unter Leitung des Heiligen Geistes wurde dann nochmal zusammengestellt. Und der Herr Jesus sagt aber, der Heilige Geist wird euch leiten, eben gerade, dass ihr erinnert werdet an das, was ich euch gesagt habe. Und so sind entstanden die Evangelien, die Briefe und auch das Zukünftige wird verkündet werden. Das heißt auch im Johannesevangelium, und das ist die Offenbarung, und sind die ganzen prophetischen Stellen in den Evangelien und Briefen auch. Vor allem die Offenbarung. Auch das wird alles vorausgesagt. Gerade auch an dieser Stelle Johannes 14, 26. Dazu zwei Verse, die das noch weiter erklären. 2. Petrus 1, Vers 20 folgender. Vielleicht ab Vers 19 lese ich. 2. Petrus 1, ab Vers 19. So halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also, die Autoren der Bibel waren vom Heiligen Geist getrieben, inspiriert. Das ist die Personalinspiration, aber es geht noch weiter, auch zur Verbalinspiration, die Worte Gottes. In 2. Timotheus 3, Vers 16 lesen wir, alle Schrift, also jedes Wort in der Bibel, alle Schrift, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, nämlich von der Sünde, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 2. Timotheus 3, Vers 16. Nun die abschließenden Verse von Johannes 14. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Dies ist der Friede des Herrn Jesus, der anders ist als der Friede der Welt. Als der Herr Jesus vor Pilatus steht, sagt er zum Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn ich wollte, können Legionen von Engeln hier kommen und für mich kämpfen. Aber sein Reich ist nicht von seiner Welt. Als die Soldaten ihn gefangen nehmen, im Garten Gethsemane, da fallen sie zunächst um, als er sagt, ich bin es. Ja, ist der Name Gottes. Aber dann lässt er es zu. Jesus hat alles in seiner Hand. Er hat die Autorität auch über seine Kreuzigung und Auferstehung. Wenn er es nicht gewollt hätte, hätte er sich nicht kreuzigen lassen müssen. Und er schenkt den Frieden, den die Welt nicht kennt, nämlich den Frieden der Seele, den Frieden mit Gott, das Versöhntsein mit Gott. So steht es auch im Römerbrief, dass dann endlich Friede ist im Herrn. Vielleicht lesen wir auch noch diese Verse im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1. Römer 5, 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind und vom ewigen Verdammungsurteil freigesprochen sind, praktisch, ja, durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, sagt der Herr. Das ist der Friede, der auch dann nicht ausgelöscht werden kann, wenn Stürme über uns ergehen. Auch wenn Seuchen, wie jetzt gerade, über die ganze Welt ergehen. Stehst du in diesem Frieden mit dem Herrn, dass dich nichts aus seiner Hand reißen kann, was von außen kommt? Dass du felsenfest gegründet bist in Jesus Christus, im Leben und im Tod, auch in Krankheitsnot? Wir sind alle verunsichert, wie das jetzt wird hier mit der Seuche, Corona im Jahr 2020. Die ganze Welt ist praktisch im Schockzustand. Alles ist stillgelegt hier, was es noch nie gab, seit ich lebe. Es ist noch schlimmer als im Zweiten Weltkrieg, denn damals waren immerhin die Kirchen noch geöffnet, soweit es nicht aus religiösen Gründen verboten war. Ja. Aber jetzt kann man sich noch nicht mal mehr versammeln zum gemeinsamen Gebet. Welche Zeiten, welche Zeiten. Aber haben wir da den inneren Frieden im Herrn, dass uns nichts jetzt in Hektik, in Panik treibt. Ganz besonders müssen wir darum beten, für uns und für andere, damit hier keine Panikreaktionen entstehen jetzt. Ich habe wirklich Angst vor Bandenkriegen, vor Überfällen, dass Leute es daheim nicht mehr aushalten, dass es immer schlimmer wird in den nächsten Wochen. Aber wollen wir da Boten des Friedens sein, ihnen gute christliche Traktate geben, ihnen ein Wort des Friedens, auch vielleicht telefonisch oder per E-Mail oder WhatsApp zuschicken, damit sie einfach durchhalten. Wir alle müssen jetzt durchhalten in dieser schwierigen Krisenzeit. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch Frieden, sagt der Herr. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ja, es werden Kriege sein, Kriegsgeschrei bis ans Ende, Erdbeben, Katastrophen, Seuchen, so sagt der Jesus in der Endzeit oder Ölbergrede, Matthäus 24. Aber es muss so kommen, weil auch das Böse ausreift. Wie viel Gottlosigkeit, Unmoral, Unglaube herrschen heute in unserer Zeit. Wir müssen uns da nicht wundern. Aber haben wir Christen den Frieden, der in die Welt ausstrahlt? Ich wünsche es jedem von uns. Nun die letzten Verse dieses Kapitels. Ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Da steckt wieder sehr viel drin. Also, der Herr Jesus sagt praktisch, ich gehe hin und ich komme zu euch. Was heißt das? Er geht zum Vater durch die Kreuzigung, dann steht er auf, aber er ist nur 40 Tage auf der Erde und dann fährt er zum Himmel. Dann geht er wirklich zum Vater und sitzt jetzt dort zu Rechten. Erst bei seiner Wiederkunft wird er wieder erscheinen und alle Heiligen, alle erlösten Kinder Gottes zu sich ziehen, aus den Gräbern und auch die wir in dieser Zeit vielleicht leben und es noch miterleben, wer weiß. Wir sollen immer bereit sein für die Entrückung, aber auch in der Verfolgung fest zu bleiben. Ich gehe hin und ich komme zu euch. Und deshalb, wenn ihr mich lieb hättet, sagt der Herr, würdet ihr euch freuen, dass ich das gesagt habe, ich gehe zum Vater. Denn wenn er nicht zum Vater ginge, wenn er nicht gekreuzigt würde, auferstehen würde und zum Himmel fahren würde, gäbe es auch keine Rettung, keine Sühnung der Sünden, keine Vergebung der Schuld. Deshalb ist es ein Grund der Freude. Und seht ihr auch, wenn ich auf Friedhöfen stehe, Angehörige sterben oder ich selber Menschen beerdigen muss oder darf. Ein Muss ist es, wenn es Ungläubige sind, dann ist es sehr schwer. Eine Freude ist es, wenn Gläubige heimgehen. Das ist dann eher wie ein Siegesfest. Und so ist es auch, wenn gläubige Menschen sterben, ist ein Grund der Freude. Und wenn der Herr Jesus jetzt in den Tod geht, um das Erlösungswerk zu vollenden, ist es zwar schmerzlich, grausam und hart, aber es ist auch ein Grund der Freude, weil jetzt er ausrufen wird am Kreuz auf Golgatha: Es ist vollbracht. Er hat die Erlösung für uns vollbracht. Was heißt es nun, was hier steht? Ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Es ist einfach so, der Vater sendet den Sohn und der Sohn geht zum Vater. Der Vater ist natürlich, wie auch im menschlichen Bereich, der, der über dem Sohn steht. Zwar sind sie alle gleich ewig, die drei göttlichen Personen, aber es ist ein Gott. Und der Vater hat ewig Gemeinschaft mit dem Sohn. Gott war nie einsam, er hatte immer schon den Sohn bei sich und auch den Heiligen Geist. Und dann hat er die ganze Schöpfung ins Leben gerufen und auch uns Menschen, will auch mit uns Gemeinschaft haben, die wir ja nur wie Staubkörner in seinen Augen sind. Das ist eine Gnade, dass Gott überhaupt jemand rettet. Er hätte es nicht nötig, irgendjemand zu sich in den reinen Himmel zu holen, aber aus Liebe zu uns Geschöpfen hat er diesen Weg gewählt, den Sohn zu senden, der vom Vater ausgeht und zum Vater zurückkehrt. Um das richtig zu verstehen, müssen wir aber auch Philipperbrief Kapitel 2 noch betrachten. Es sind ein bisschen viele Bibelstellen, aber wir verstehen sonst die zum Teil schwierigen Stellen nicht. Und viele Sekten, wie etwa die Zeugen Jehovas, verstehen es auch falsch. Die machen Jesus dann nur zu einem Engelwesen, dem Erzengel Michael. Oder die Muslime machen ihn zu einem Propheten. Aber Jesus ist Gott. Er ist Gott, der Sohn. Und das steht ganz ausdrücklich erklärt, auch für jeden verständlich, im Philipperbrief Kapitel 2, nämlich diese Selbsterniedrigung und die Erhöhung des Gottessohnes Jesus Christus. Das ist der Schlüssel, um das zu verstehen, das Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Für mich war das Schlüsselkapitel. Auch in meiner Auseinandersetzung, ich habe ja ein dickes Buch geschrieben über Zeugen Jehovas, um diese Lehre zu widerlegen, diese falsche Lehre, wo sie Jesus erniedrigen zu einem Geschöpf. Aber hier in Philipper 2, da wird es ganz deutlich erklärt. Da steht: Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Und dann Vers 5, Philipper 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, also göttlich, Gott, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Also er hatte die Gottheit. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Also hier steht ganz klar, er kommt von Gott, dem Vater, und hat sich selber erniedrigt, um Mensch zu werden, weil er nur so sterben konnte und sein Blut vergießen. Wenn er im Himmel geblieben wäre, hätte er nicht das Opfer bringen können. So ganz, ganz einfach verständlich, oder? Genau. Und viele wollen es trotzdem nicht verstehen. Und dann heißt, wie er wieder erhöht wurde zum Vater. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Er ist der Sohn und alle Ehre gebührt letztendlich dem Vater, dem dann alles übereignet wird. Aber der Sohn ist genauso göttlich wie der Vater. Wenn ihr jetzt einen Sohn oder ein Kind habt, allgemein, dann ist es ja auch gleichen Wesens wie ihr, wie wir Menschen. Und so ist es auch bei Gott. Der Sohn ist genauso göttlich wie der Vater. Okay, wenn Fragen sind, könnt ihr gerne nachher mich noch ansprechen. Also Philipper 2 als Schlüssel, um das zu verstehen. Das innertrinitarische Verhältnis Vater, Sohn, Heiliger Geist. Alle Ehre dem Vater, der Sohn ist abhängig vom Vater, der Sohn dient dem Vater, aber der Sohn ist Gott, weil er Gott von Gott ist, Licht von Licht, Licht vom Licht, vom ewigen Licht Gottes. Vers 29, und nun habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Das ist Prophezeiung. Gott prophezeit zukünftige Ereignisse und wenn sie geschehen, werden wir im Glauben gestärkt, weil wir erkennen, ja, es gibt einen lebendigen Gott, sein Wort ist wahr, es trifft genauso ein, wie er es vorausgesagt hat. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Was heißt das? Die Zeit ist jetzt gekommen zur Gefangennahme, nur noch drei Kapitel ab Kapitel 18 dann ist dann schon die Gefangennahme Jesu. Und der Fürst dieser Welt, der kommt in Gestalt des Verhaftungskommandos Jesu angestiftet durch die religiöse und politische Führungsschicht in Jerusalem, die die Römer benutzen, um diese Tötung durchzuführen. Sie selber durften niemanden töten bei der Römerherrschaft. Deshalb auch der Kreuzestod, das war eine römische Hinrichtungsart. Die Juden hätten ja gesteinigt, ja? Die haben nicht ein Kreuz aufgerichtet. Aber die Römer haben das dann für die neidischen Führungsleute, es waren ja nicht alle gegen Jesus, aber viele, haben die das dann stellvertretend durchführen müssen oder auch durchgeführt. Es kommt der Fürst dieser Welt, der Teufel, aber dann steht hier, in mir hat er nichts. Das kann man am besten so verstehen, er hat in mir keinen Anklagegrund, keine Handhabe, auch keine Möglichkeit des Zugriffs. Jesus wird unschuldig verurteilt und Jesus lässt sich freiwillig verurteilen. Sie hätten nicht die Macht, ihn hinzurichten wie Jesus und wenn es Gott insgesamt nicht wollte, damit sein Heilsplan erfüllt wird. In mir hat er nichts, aber es muss so geschehen. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat. Deshalb muss es geschehen. Er ist völlig im Gehorsam des Vaters. Und jetzt kommt ein bisschen geheimnisvoller Abschluss dieses Kapitels. Steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Was könnte das heißen? Die Reden gehen ja noch weiter. Aber ich persönlich denke, dass jetzt ja das kommt, was auch hier so schön in der Wand hängt. Dieses Weinstock-Bildwort, über die, ihr seid, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Vielleicht sind sie dann mal hinausgegangen in die Weinberge, hat er ihnen das nochmal gezeigt und erklärt anhand des Weinstocks, könnte gewesen sein. Und dann sind sie wieder zurückgekommen, ja, damit sie auch nicht so angespannt sind. Ich rede auch gern bei Spaziergängen, ist manchmal nicht so anstrengend, als wenn man dauernd sitzt. Also, lasst uns von hier fortgehen. Er hat ihnen dann vielleicht die Weinreben gezeigt und hat da bildhaft ihnen das erklärt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Es kann aber auch heißen, dass jetzt das dramatische Ereignis immer schneller vorangeht, dass die Zeit jetzt immer kürzer wird und dass die Glocke des Abscheidens läutet. So wie wir auch heute jetzt gerade die sogenannte Pestglocke hören. Ja, das ist ja solche, da wird zum Gebet aufgerufen, dass wir beten für unser Land. Hört ihr die Glocke läuten?
11 Uhr.
Ja, ja, okay, 11 Uhr. Aber zum Gebet läutet sie jetzt auch öfter. Für mich ist das jetzt schon die Pestglocke. Die Kirchen lassen wirklich die Glocken läuten, damit die Menschen wieder beten. Das finde ich eine gute Sache. Überhaupt, wenn die Glocken läuten bei jeder Stunde, da gab es immer Stundengebete auch früher, man wird immer daran erinnert, oh Mensch, bedenke, schnell vergeht die Zeit. Und so ist es auch beim Herrn Jesus. Steht auf und lasst uns von hier fortgehen, auch aus dieser Welt fortgehen. Es hat so eine tiefere Bedeutung, auch dieses Wort. Hinausgehen zu den Weinreben, vielleicht sind sie hinaus wirklich gegangen. Seht ihr, jetzt läutet es zum Gebet. Wusste doch, dass jetzt kommt.
Eine Stunde
zu früh, vor 12 ist es schon. Und jedenfalls sind wir jetzt ans Ende dieses Kapitels gekommen. Heute Abend soll der Herr will und wir leben, diese Bildrede vom Weinstock und den Reben. Der Herr möge uns in allem, in seinem Verständnis leiten. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitten, dass wir dazu aufstehen. Lieber Herr, wir danken dir jetzt auch für das Glockenläuten hier in diesem Dorf, dass du auch uns immer wieder erinnerst, auch dadurch zum Gebet, dass wir zu dir flehen in allen Nöten dieser Welt. Der Herr Jesus war damals bereit, das Heilswerk zu vollbringen, diesen qualvollen Kreuzestod auf sich zu nehmen. Und Herr, sind wir auch bereit, dir nachzufolgen. Mach uns bereit, schenk uns durch deinen Heiligen Geist die Kraft, den Mut und die Vollmacht, dir von Herzen zu dienen, auch wenn es schwer sein sollte, auch wenn es Verzicht bedeutet, auch wenn es ja wirkliche Hingabe des Lebens bedeuten sollte, Herr. So sei du bitte mit uns und stärke uns in allem. Amen.